Deutschlandfunk, Kultur heute.
Dazu lädt sie Michael Köhlein. Willkommen. Trauernde Schwestern setzen tote Brüder und herzlose Tyrannen voraus. So ist es im antiken Drama, wenn Antigone gegen das herrschende Gesetz ihren Bruder Polyneikes bestatten will. Wenn das legitime Recht des Staates mit dem legitimen Recht der Familie kollidiert, ist es eine Tragödie. Die Antigone des Sophokles sagt sinngemäß, zu lieben lebe ich, nicht zu hassen. Genau das geht aber der Geschichte, dem antiken Drama voraus. Hass, Mord, Konkurrenz, Machtstreben, Bürgerkrieg. Sieben gegen Theben. So heißt die selten gespielte Kriegstragödie des Aischylos, in der die Brüder Polyneikes und Eteokles um die Macht ringen, um den Thron kämpfen. Weil Bürgerkrieg aber ein sehr gegenwärtiges Problem in der Welt ist, hat der griechische Regisseur Pantelis Vlatsousis beim Epidaurus-Festival das antike Drama aktualisiert. Er hat es auf innerstaatliche Konflikte in Libanon, Afghanistan, Kongo, Syrien ausgedehnt. Belagerung, feindliche Nachbarn und Leichen, die nicht begraben werden, das ist heute auch der Fall, wie zu Aischylos-Zeiten. Barbara Behrendt sah in der beeindruckenden Kulisse von Epidaurus bei Athen das Theaterstück Theben, ein globaler Bürgerkrieg nach Aischylos.
Pantelis Vlatsousis Blick auf die Weltlage ist alles andere als optimistisch. Wenn die Kriege der Gegenwart weiter eskalieren, sagt er, könnte es zum globalen Bürgerkrieg kommen. Denn es ist ja nicht nur unsere Kommunikation, die weltweit vernetzt ist.
Civil wars are political wars. So there are wars that have to do with redistribution.
Viele Kriege kreisen heute um die Umverteilung von Kapital und symbolischem Kapital. Und dieser Aspekt ist inzwischen auch ein globaler Punkt. Die Frage, wie ein weltweiter Bürgerkrieg verhindert werden kann, hat den dokumentarisch arbeitenden Regisseur zu seinem neuen Projekt gebracht. Fürs große Antikenfestival Epidaurus hat er Aischylos Kriegstragödie Sieben gegen Theben als Vorlage benutzt, um mehr über vergangene Bürgerkriege zu erfahren. In Theben sind es der Tragödie nach die Brüder Eteokles und Polyneikes, die im Kampf um den Thron einen Bürgerkrieg auslösen. Vlatsousis extrahiert die verschiedenen Aspekte, die jedem Krieg ähnlich sind. Belagerung, Heimat und Exil, Nachbarn, die zu Feinden werden, Leichen, die nicht begraben werden. In diese Kapitel hat der Regisseur die Geschichten gruppiert, die ihm Menschen mit Bürgerkriegserfahrung erzählt haben. Aus dem Libanon, dem ehemaligen Jugoslawien, dem Kongo, aus Griechenland, Afghanistan und Syrien. Und welches Theater würde sich dafür besser eignen als ein Amphitheater in Epidaurus? Diesmal ist es das kleinere der beiden, wo der einst das ganze Volk zusammensaß. Vier SchauspielerInnen treten ins Bühnenrund und präsentieren nicht nur ihre eigene Geschichte, sondern auch die der anderen Befragten und der Geister der Vergangenheit.
I come from Syria, or better now I live in Paris, but I consider myself a Syrian.
I come from Athens, but I was born in Lebanon.
I come from Sudan.
I come from Yemen.
I come from Libya.
From Mali.
From Rwanda in 1990.
From Catalonia in 1936.
From the United States of America in 1861.
Der Mond leuchtet über der antiken Spielstätte mit ihren Säulenüberresten. Fledermäuse fliegen durch die Nacht und die steinernen Sitze sind noch so heiß, dass dem Publikum während der Vorstellung der Schweiß auf der Stirn steht. Der Bühnenboden ist mit Kleidungsstücken bedeckt, die an die vielen Opfer der Bürgerkriege erinnern sollen. Die meiste Zeit sitzen die SpielerInnen auf Plastikstühlen und sprechen in eine Kamera, die ihr Gesicht auf eine Leinwand projiziert. Keine dokumentarischen Fakten sollen hier vermittelt werden, das ist dem Regisseur wichtig, sondern persönliche und kollektive Erinnerungen. Vieles sind Geschichten von Gräueltaten und Unmenschlichkeit. Nachbarn, die sich in Afghanistan gegenseitig töten.
I would open a window and see a neighbor shooting at another. They knew each other. They were just on different sides.
Eine Minute später kann es dann schon zu einer Familiengeschichte Jahrzehnte früher in Griechenland gehen, wo ein Großvater mit zwei Seiten Geschäfte macht und exekutiert werden soll.
Yes, but the thing is, when the leadership of the army changed, the new ones who came in charge were suspicious of my grandfather. They sent him to Thessaloniki to be executed on the execution squad.
Zwischendurch münden die Erinnerungen in eine Kakophonie der Gewalt.
I saw bombs explode in blooming gardens. I saw lifeless bodies hung in squares.
I saw women and men being whipped in the street.
Doch so wichtig es ist, sich mit der Entstehung von roher Gewalt unter Menschen ohne Uniform zu befassen, so sehr scheitert Pantelis Vlatsousis an dieser Aufgabe. Zum einen verschenkt der Theaterabend sein fantastisch antikes Agora-Ambiente. Vier Menschen, die auf Stühlen sitzend in die Kamera sprechen, das hat visuell so viel zu bieten wie ein Hörspiel. Zum anderen, und das wiegt schwerer, sind die vielen Geschichten in so kleine Puzzleteile zerlegt, dass die Kriege zu einer einzigen großen Blase verschwimmen. Die Erinnerungen der Menschen werden nicht universal, sondern unkenntlich. Warum jemand in Syrien ermordet wurde oder in Afghanistan, es ist kaum zu unterscheiden. Und so passiert das denkbar Schlechteste. Die einzelnen Menschen gehen einen nicht an. Kriege sind schlimm. Das ist das Wenige, was man aus diesem eigentlich so vielversprechenden Doku-Abend mitnimmt.
Sagt Barbara Behrendt, sie sah 7 gegen Theben, neu erzählt beim Epidaurus-Festival. Der Rohstoff in einer Wissensgesellschaft ist immateriell. Wissensarbeiter wird man nicht durch Vererbung oder Naturbegabung allein, sondern durch und mit Institutionen. Und Intelligenz fällt in der Regel nicht vom Himmel. Sie hat Bedingungen, sie hat Voraussetzungen. In unserer Serie Köpfchen, Spielarten der Intelligenz, habe ich darüber mit dem Münchner Soziologen Armin Nassee gesprochen, der nicht nur Herausgeber des Kursbuch ist, sondern zuletzt auch Bücher unter dem Titel Muster, Theorie der digitalen Gesellschaft und Unbehagen, Theorie der überforderten Gesellschaft, vorgelegt hat. Ihn habe ich gefragt, ist Gesellschaft so etwas wie die Petrischale für individuelle Intelligenz?
Ja, natürlich ist sie das. Wahrscheinlich findet Intelligenz sogar gar nicht im Kopf statt, sondern zwischen den Köpfen. Allerdings muss natürlich auch im Kopf etwas möglich sein. Das ist ja ein vermintes Gelände, dieses Intelligenzthema, weil wir ja gerne so tun, als seien alle, bevor sie in die Gesellschaft eintreten, gewissermaßen tabula rasa und gleich und dann sortiert die Gesellschaft die Dinge ein. Es ist eigentlich eher umgekehrt. Wir wissen aus der Intelligenzforschung, dass es durchaus genetische Dispositionen dafür gibt, ob man die Fähigkeit zur Intelligenz hat oder nicht. Und dann ist die Frage, ob gesellschaftliche Strukturen das aufschalten können oder nicht. Also es geht eher um ein Potenzial, das da ist. Wahrscheinlich muss man ganz andersrum denken, als der erste Impuls ist.
Sie bringen mich auf die Idee, dann müsste sie ja eigentlich auch unter richtigen Bedingungen steigerbar sein. Also Menschen sind verschieden, in Gesellschaft werden sie einzigartig. Der kleine Karl Friedrich Gauss ist, glaube ich, 6 oder 7, da kommt er in die erste Klasse. 1786 und soll die Addition der Zahlen von 1 bis 100 durchführen. Alle anderen rechnen eine Stunde. Er ist nach 2 Minuten fertig und hat die Gaußsche Summenformel entdeckt. Aber natürlich auch nur, weil er vom Lehrer genötigt wurde. Das heißt, Intelligenz kann man wie in einem Trainingslager üben?
Ja, man kann es üben und man kann es auch, sagen wir mal, historisieren. Also gerade Elsbeth Stern, eine Psychologin an der ETH Zürich, hat dazu ganz tolle Forschung gemacht, also etwa um nachzuweisen, warum historisch in den, sagen wir mal, modernen, eher egalitären Gesellschaften die IQs kontinuierlich steigen. Ja, und man kann ja nicht sagen, dass die genetische Ausstattung der Menschen auf einmal über wenige Generationen besser wird, was immer besser heißt, sondern sie hat nachgewiesen, dass genau diese Nötigung, wie Sie sagen, ist eigentlich ein schöner Begriff dafür, die Nötigung, sich mit unterschiedlichen Informationen, mit Perspektivendifferenz, mit anderen Formen als die, die man gewöhnt ist, auch durchaus mit dem Zwang, sich mit Dingen zu beschäftigen, auf die man jetzt gerade nicht gekommen wäre selbst, dazu führt, dass sozusagen innerhalb der Gesellschaft die Potenziale von Intelligenz stärker ausgenutzt werden, als es in einer Gesellschaft ist, wo man von den Menschen eigentlich nichts verlangt, weil sie zum Beispiel in traditionellen Lebensformen ohnehin keine Aufstiegschancen haben oder vorher festgelegt ist, wie das Leben aussehen soll. Also die Zumutung von außen schließt Intelligenz auf und diese Zumutung führt dann auch dazu, dass, ja, vielleicht kann man sogar sagen, ganze Gesellschaften oder Kollektive intelligenter werden, weil sie sich nicht selbst genügen.
Algorithmen sind ziemlich unvernünftig, ne? Die sind binär. Menschen hingegen sind vernünftig und regulieren sich, kontrollieren sich. Das heißt, intelligent ist zu wissen, weil man es nicht ist.
Ja, das ist eine sehr schwierige Frage. Ich bin jetzt kein Psychologe, der gewissermaßen die Messungen von Intelligenz genau rekonstruieren kann. Also aus der Perspektive, sagen wir mal, der Diskussion um künstliche Intelligenz lernen wir ja, dass es außerordentlich schwierig ist, die Blackbox, die intelligent ist, tatsächlich zu verstehen. Vielleicht ist es ganz interessant, auf den alten Turing-Test hinzuweisen, also von Alan Turing, die Idee, dass wir eine Maschine erst dann für intelligent halten, wenn wir sie nicht mehr unterscheiden können können von einem Menschen, also diese Tests waren sozusagen, dass jemand Reaktionen einer Maschine sieht und nicht sieht, wer die Maschine und wer der Mensch ist und dann die Reaktionen vergleicht. Und wenn man das nicht mehr auseinanderhalten kann, dann ist die Maschine intelligent oder es wird ihr zumindest zugerechnet, intelligent zu sein. Und das ist doch eigentlich eine ganz interessante Frage, dass wir in der Diskussion über die KI viel stärker output-orientiert denken, als zu fragen, was denn Intelligenz eigentlich ist. Und sowas Ähnliches haben wir im Alltag ja auch. Also wen würden wir für intelligent halten? Nicht, indem wir sein Genom nachsehen und die Genkonstellationen uns angucken, sondern ob er zum Beispiel in der Lage ist, eine unerwartbare oder unerwartete Antwort zu geben oder aus Informationen etwas zu machen, was vorher nicht da war oder einen Mehrwert, wenn man so will, eine Art von Wertschöpfung informationstechnischer Art hinzuzufügen, in einer Diskussion auf ein Argument zu kommen, auf das man selbst nicht gekommen wäre, geht uns ja selbst auch so. Wenn ich mit anderen rede, komme ich auf bessere Argumente, als wenn ich allein nur mit mir selbst rede. Und das ist ja interessant, dass wir bei der KI eigentlich wieder darauf gestoßen werden, was wir eigentlich als intelligent zurechnen und nicht die naive Frage stellen, ganz ontologisch, was denn jetzt intelligent ist und was nicht.
Amin Nassi, wir sprechen im Hitzesommer 2023. Was nimmt in einer modernen, ausdifferenzierten Gesellschaft Einfluss auf die Entfaltung von Intelligenz? Oder andersrum formuliert, was beeinträchtigt sie, was verhindert sie? Ich zähle mal so ein paar Dinge auf, die mir in den Sinn kommen. Wohlstand, Klima, Bildungsausgaben pro Einwohner, Abwesenheit von Infektionskrankheiten und so weiter.
Also Wohlstand korreliert eindeutig mit Intelligenz und das Egalitäre. Also es gibt ja eine interessante Antinomie, kann man fast sagen. Auf der einen Seite wissen wir, dass egalitärere Gesellschaften eine größere Chance haben, dass die Menschen, die die Disposition zur Intelligenz haben, diese Disposition auch tatsächlich ausnutzen können, weil mehr Leute die Chance haben, in Positionen zu kommen, in denen sie ihre Möglichkeiten ausfüllen. Auf der anderen Seite ist es aber auch sehr wichtig, dass sozusagen nicht alles gleich ist, sondern dass wir tatsächlich konfrontiert werden mit anderem. Also wir müssen sozusagen auf der einen Seite egalitärer sein, auf der anderen Seite mit Differenz ausgestattet. Also all das, was Sie gerade genannt haben als gesellschaftliche Bedingung, sind ja Formen, in denen wir dann also die Freiheit haben, uns tatsächlich mit unterschiedlichen Weltentwürfen, mit unterschiedlichen Aufgaben, mit unterschiedlichen Lösungskonzepten und so weiter auseinanderzusetzen. Wenn wir die moderne Gesellschaft uns angucken, haben wir ja in allen Funktionssystemen diese Auseinandersetzung mit dem Unterschied. Auf Märkten werden unterschiedliche Lösungen angeboten, die funktionieren sollen. In der Demokratie wollen wir nicht nur die Regierenden haben, sondern auch eine Opposition, die uns dazu herausfordern, selbst wenn wir die Mehrheit haben, wenigstens gute Gründe für das zu nennen, was stattfindet. Im Bildungssystem wollen wir nicht einfach nacherzählen, was da ist, sondern selbst aus Texten so etwas wie einen weiteren Text zu erstellen und die Möglichkeit, ein gesundes Leben zu führen oder ein einigermaßen sorgenfreies Leben zu führen, ermöglicht es eigentlich erst, sich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen. Deshalb kann man davon ausgehen, dass pluralistischere und egalitärere Gesellschaften diese Intelligenzmöglichkeiten besser ausnutzen. Ob Intelligenz dabei immer etwas Gutes ist, das ist die Frage. Ja, man muss auch sehr intelligent sein, um bestimmte Dinge zu tun, die uns vielleicht nicht unbedingt nützen. Aber Intelligenz heißt ja zunächst mal nichts anderes, als dass man aus den gegebenen Schlussfolgerungen ziehen kann, die vorher nicht da waren und viele Informationen gleichzeitig verarbeiten kann.
Die Bundesministerin des Innern, Nancy Faeser, zieht in den hessischen Wahlkampf mit der Forderung, mehr Lehrer einstellen zu wollen. Also lässt sich Intelligenzverteilung in einer Gesellschaft beeinflussen, herbeiführen durch solche Maßnahmen?
Naja, ob das jetzt ausschließlich durch das Einstellen von Lehrerinnen und Lehrern ermöglicht wird, das weiß ich nicht. Aber wir wissen aus Phasen in der Gesellschaft, in denen es zum Beispiel Möglichkeiten stärkeren sozialen Aufstiegs gegeben hat, dass es gleichzeitig sich auch durchaus ausgewirkt hat auf eine pluralistischere Kultur, auf bessere Marktmöglichkeiten, auf bessere Produkte, auf Forschung und Ähnliches. Also das geht schon in die richtige Richtung. Ich würde übrigens als Hochschullehrer, der daran beteiligt ist, hier auch an der Lehre Ausbildung zum Teil ansetzen, für die sich kaum jemand an deutschen Universitäten so richtig interessiert. Das läuft so nebenbei mit. Also müssen Lehrerinnen und Lehrer nicht in der Lage sein, viel stärker als in der Versäulung, in der sie leben, so etwas wie Perspektivendifferenzen mit in unterrichtliche und bildungsmäßige Formen einzubauen. In der Reformpädagogik gab es sowas zum Teil schon vor 100 Jahren. Aber wir leben immer noch in dieser merkwürdigen Versäulung, in der wir die Dinge voneinander trennen. Also da gibt es unendlich viele Möglichkeiten, das tatsächlich zu tun. Und all diese Möglichkeiten setzen eigentlich darauf, dass wir Potenziale in Menschen freisetzen. Ich will das immer wieder sagen, weil Intelligenz tatsächlich nicht einfach etwas ist, was da ist, sondern weil es sozusagen die optimale Form ist, Potenziale, die da sind, auszunutzen. Das gilt übrigens für die Gesellschaft selber auch. Also ich bin ja ein Systemtheoretiker, da gibt es ja die schöne Figur der funktionalen Differenzierung, dass wir unterschiedliche Logiken in der Gesellschaft haben, die gleichzeitig stattfinden. Ich habe das mal in manchen Publikationen als verteilte Intelligenz bezeichnet, ja, also als die Möglichkeit zu sehen, dass der gleiche Gegenstand aus unterschiedlichen Perspektiven ganz unterschiedliche Bedeutungen hat. Dafür ist übrigens die Schule eine der besten Institutionen, weil wir dort ja Kinder und Jugendliche durch ein System bringen, das ganz unterschiedliche Fächer zu zum Teil gleichen Phänomenen bearbeitet. Das ist eine große Chance, genau diese Möglichkeiten auszunutzen, die wir in unserer Intelligenz tatsächlich haben.
Intelligenz in Gesellschaft. Armin Nassé, der Münchner Soziologe, in unserer Serie Köpfchen, Köpfchen. Das Freiburger Augustinermuseum, das ist für seine Sammlung der Kunst vom Mittelalter bis zum Barock und der Malerei des 19. Jahrhunderts bekannt. Aus der ehemaligen Klosterkirche ist ein moderner Museumsbau geworden. Seit gestern zeigt die neue Ausstellung Gemälde von Wilhelm Hasemann aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts unter dem Titel Wilhelm Hasemann und die Erfindung des Schwarzwalds. Denn Gemälde mit glücklichen Bauern in Trachten und Glottertaler Frauen mit dem Beulenhut, die blenden ein bisschen die ziemlich harte Arbeit aus. Als Begründer der Gutacher Künstlerkolonie, da stützte sich Hasemann zwar auf Fotos, dokumentarische, verbreitete aber das Klischee vom pittoresken Schwarzwald. Darüber berichtet Josef Kruitoru.
1880 schickte Berthold Auerbach den von ihm mit den Illustrationen beauftragten 30-jährigen Maler Wilhelm Hasemann zu Studienzwecken in das Schwarzwalddorf Gutach, wo er sich bald auch niederließ. Hasemann, der aus dem damals sächsischen Mühlberg an der Elbe stammte, machte dort eine steile Karriere, die das Freiburger Augustinermuseum nun in einer umfang- und facettenreichen Ausstellung nachzeichnet. Wie schon ihr Titel »Wilhelm Hasemann und die Erfindung des Schwarzwalds« nahelegt, hatte der schon gleich nach seiner Ankunft von der Landschaft, den Schwarzwaldhöfen und vor allem den einheimischen Trachten faszinierte Maler, an deren Popularisierung als Sinnbild tiefer Verbundenheit von Mensch und Natur wesentlichen Anteil gehabt. Die erneute Beschäftigung mit Wilhelm Hasemanns Werk verdankt sich, wie Museumsdirektorin Jutta Götzmann erklärt, einem Zufall.
Eine neue Situation hat sich im Jahr 2020 ergeben, dadurch, dass durch eine Dauerleihgabe aus Privatbesitz 26 Gemälde mit hinzugekommen sind. Somit verfügt jetzt das Augustinermuseum als institutionelle Einrichtung über den größten Sammlungsbestand zum Künstler. Das war sozusagen der Ausgangspunkt und die Initiative für das Ausstellungsprojekt.
Dieses lässt nun den einst als Schwarzwaldmaler deutschlandweit bekannten Hasemann in neuem Licht erscheinen. Dank intensiver Recherchearbeit des kuratierenden Teams unter der Leitung von Mirja Straub wurden nicht nur zahlreiche weitere seiner Gemälde, Zeichnungen und Skizzenbücher in Privatsammlungen ausfindig gemacht. Auch Hasemanns mehr als 1000 Briefe umfassender, bislang kaum ausgewerteter Schriftverkehr wurde auszugsweise herangezogen. Zudem noch rund 200 Postkarten und viele Fotografien, die Hasemann als Vorlage für seine Bilder und auch zur Selbstinszenierung als Künstler dienten. Mit der Schau, für die sogar der sogenannte Herrgottswinkel aus Hasemanns Atelier maßstabgetreu nachgebaut wurde und die BesucherInnen zum dort Verweilen einlädt, soll laut Kuratorin Mire Straub ein Blick über die Schulter des Malers geworfen werden.
Wie hat er seine Bilder inszeniert? Wie sind die entstanden? Und da kommt die nächste Fragestellung, wie hat er es dadurch geschafft, auch das Bild des Schwarzwalds, das wir heute auch in unseren Köpfen haben, populär zu machen? Die Landschaft, die Höfe, der Bollenhut natürlich als das Markenzeichen.
Diesem Anspruch wird die Ausstellung mehr als gerecht. In 13 Sektionen mit Motivgruppen oder einzelnen Werken wird veranschaulicht, wie akribisch der naturalistisch arbeitende Maler seine vorzugsweise jungen weiblichen Modelle und ihre Trachten studierte. Bei aller Detailbesessenheit, mit der er das lokale Brauchtum zu verewigen suchte, hatte Hasemann dabei jedoch konsequent die harten Lebensumstände der Schwarzwaldbauern ausgeklammert, wie die Kuratorin erläutert.
Hasemann hat natürlich nicht die harte Arbeit des Schwarzwalds festgehalten, er hat nicht die Armut des Schwarzwalds festgehalten, sondern er hat die idyllischen, die schönen Momente, er hat ganz bewusste Ausschnitte gewählt, so wie wir das ja heute auch machen, wenn wir in den Schwarzwald wandern gehen und ein Foto machen.
Was als künstlerische Freiheit erscheinen mag, war größtenteils wohl dem Anpassungszwang an den Geschmack seiner Kundschaft geschuldet. Hermann habe, so Straub, ganz gezielt
für ein städtisches Bürgertum gemalt, das sich eben diese Idylle vom Schwarzwald an die Wände hängen wollte, die sich eben auch hinausgesehnt haben aus dieser Zeit der Industrialisierung.
Weil Hasemann bis auf wenige Auftragsbilder für den Großherzog Friedrich I. von Baden hauptsächlich Privatkunden bediente, waren seine Bilder weder auf dem damaligen Kunstmarkt noch in Museen präsent und wurden deshalb auch von der Kunstwissenschaft nur begrenzt erfasst. Dabei scheint die Wirkung des Malers, der häufig auf Reisen ging und mit Berühmtheiten wie Adolf Menzel oder Alfred Stieglitz befreundet war, breit gewesen zu sein. Hunderte unbekannte Bilder, vermutet die Kuratorin, dürften sich noch im Privatbesitz befinden.
Berichtet Josef Croitoro über die Erfindung des Schwarzwalds im Augustinermuseum Gemälde von Wilhelm Hasemann. Eine gezeichnete, hochgestreckte weibliche Faust hält auf dem Kunstdruck ein Büschel Haare in den Händen. Das spielt auf den Tod der 22-jährigen Mahsa Amini in Teheran an. Frauen hatten aus Protest dagegen und aus Solidarität mit ihr ihre Haare abgeschnitten. Mahsa Amini wurde vor einem Jahr im Iran von der Sittenpolizei wegen eines unkorrekt sitzenden Schleiers verhaftet, fiel ins Koma und starb. Um, nach eigener Auskunft, die aktuelle iranische Bewegung Frauen leben Freiheit und ihren Kampf für selbstbestimmtes und freies Leben zu unterstützen, hat das Saarlandmuseum seit gestern eine neue Ausstellung ins Programm aufgenommen. Positionen von 6 international tätigen, im Exil lebenden Künstlerinnen aus dem Iran werden gezeigt. Und gesehen hat das Anke Schäfer.
Eine ganze Wand, eine Tapete voller Augen, schwarze Augen, mit feiner Linie gemalt auf weißem Grund. Doch man erkennt sie erst auf den zweiten Blick. Auf den ersten Blick könnte man meinen, man hätte es hier mit dekorativen Ornamenten zu tun.
Was mich jetzt auch über die Jahre überzeugt, ist, dass hier eine sehr kreative, konstruktive Auseinandersetzung mit der eigenen persischen Tradition auch stattfindet,
sagt Andrea Jahn, Direktorin des Saarlandmuseums und Kuratorin der Ausstellung.
Also das zeigt sich ganz besonders auch an einem Umgang mit dem Ornament, das immer wieder auch subversiv aufgearbeitet wird und hier in einer besonderen Form weiterentwickelt wird, um gerade diese politischen Themen auch zum Thema zu machen.
Die Augentapete ist ein Werk der 1962 geborenen Konzeptkünstlerin und Aktivistin Parastu Foruhar. Für sie sind Augen ein politisches Thema. Was wir hier auf der Wand des Saarlandmuseums sehen, sind die Augen des Geheimdienstes. Parastu Foruhar ist Iranerin, lebt und arbeitet aber seit 1991 in Deutschland. Die Eltern der Künstlerin wurden 1998 in Teheran ermordet. Parastu Foruhar fordert die Aufklärung der Morde. Jedes Jahr am Jahrestag reist sie nach Teheran. Auch die Iranerin Samira Hodai, 1981 geboren in Teheran, kann derzeit in der Heimat nicht arbeiten. Sie ist übergangsweise in Berlin zu Hause. Auch für sie spielen die Augen eine Rolle. Eines ihrer in Saarbrücken ausgestellten Werke beinhaltet die mit Glasfarbe gemalten quadratischen Porträts von Frauen, die sich Blumen in die Augenhöhlen gesteckt haben. Samira Hodai sagt:
Recently, jüngst haben einige Mädchen Bilder von sich gepostet, auf denen man sah, dass sie im Protest ein Auge verloren hatten. Und sie haben Fotos gezeigt, auf denen sie sich dort, wo das Auge war, eine Blume angesteckt hatten. Sie lächelten, wie um zu sagen, okay, wir haben ein Auge verloren, aber das Leben geht weiter. Und wir haben es für den Frieden verloren. Das zeigte die Kraft der Frauen.
32 Werke von 6 iranischen Künstlerinnen zeigt dieser Brücker Schau. Kuratorin Andrea Jahn reagiert hier auf die Women Life Freedom Bewegung, die entstand, nachdem im vergangenen Herbst die 22 Jahre alte Mahsa Amini von der Sittenpolizei festgenommen worden war, weil sie ihr Haar nicht unter dem Hijab getragen hatte. Im Polizeigewahrsam wurde die junge Frau so misshandelt, dass sie wenige Tage später starb. Andrea Jahn will eine Plattform bieten für iranische Künstlerinnen.
Um auch die Aufmerksamkeit weiterhin wachzuhalten, um auch zu signalisieren, wir sind ein freies Land, wir sind eine Demokratie, die es im Grunde auch nicht dulden kann, dass solche Dinge auf der Welt passieren, dass Frauen nicht ihre freien Entwicklungsmöglichkeiten haben, dass Frauen ihre künstlerischen Ausdrucksmöglichkeiten nicht wahrnehmen können.
Mit der Konzeptkünstlerin Parastu Furuhar ist Jahn im Austausch, seit sie deren Werk vor ein paar Jahren in der Saarbrücker Stadtgalerie zeigte. Als Furuhar vor wenigen Monaten zuletzt in den Iran reiste, war sie positiv überrascht und sagte zu Andrea Jahn:
Du kannst dir nicht vorstellen, was ich erlebt habe, als ich angekommen bin auf dem Teheraner Flughafen, hat mich zunächst ein Glücksgefühl überfallen, als ich gesehen habe, dass Frauen unverschleiert herumgelaufen sind, frei mit offenen Haaren und selbstbewusst sich dort bewegt haben. Das war zum ersten Mal so seit 30 Jahren.
Werden die Proteste der Frauen im Iran aufrecht zu erhalten sein, nun, da die Sittenpolizei des Regimes auch offiziell wieder unterwegs ist? Samira Hodai war zwar seit Dezember aus Vorsicht nicht mehr im Iran, ist per Telefon aber in ständigem Kontakt.
Ja, ich spreche jeden Tag mit meinen Eltern. Und auch als ich zuletzt da war, sah ich, wie mutig die Frauen sind. Sie ziehen an, was sie wollen. Das ist die Freiheit. Und das muss auch von der anderen Seite anerkannt werden.
Gleichzeitig sind die Galerien in Teheran nach wie vor geschlossen. Doch ganz langsam, Schritt für Schritt, sagt Samira Hodai, werden sie wieder aufmachen. Sie ist eine Optimistin.
I am. Yes.
Anke Schäfer über Künstlerinnen aus dem Iran im Saarlandmuseum. Und auch in den Kulturmeldungen mit Lena Fuhrmann bleiben wir zunächst noch im Iran.
Dort ist aktuell auch in der Filmwelt das harsche Vorgehen der Behörden zu spüren. Vor wenigen Tagen wurde die iranische Schauspielerin Afsane Bayegan etwa zu einer Haftstrafe von 2 Jahren auf Bewährung verurteilt, nachdem sie gegen die Kopftuchpflicht verstoßen hatte. Nun haben iranische Behörden auch ein Filmfestival verboten, dessen Plakat das Bild einer Schauspielerin ohne Hijab zeigt. Persönlich habe der Kulturminister des Landes die Anordnung erlassen, das ISFA-Kurzfilmfestival im September abzusagen, berichtet die iranische Nachrichtenagentur IRNA. Vor 15 Jahren wurde das Festival von der Gewerkschaftsvereinigung der iranischen Kurzfilmregisseure gegründet und findet seitdem in Teheran statt. Gerade erst kritisierte die UNESCO die russischen Angriffe auf die Altstadt von Odessa, bei denen unter anderem mehrere Museen beschädigt wurden. Wir berichteten davon. In der gestrigen Nacht wurde nun auch die orthodoxe Kathedrale der ukrainischen Hafenstadt teilweise zerstört. Sie zählt, ebenso wie das historische Stadtzentrum, zum UNESCO-Welterbe. Eine Rakete soll den Hauptaltar getroffen haben, die Decke der Kathedrale ist eingestürzt. Das Oberhaupt der Kirche, Metropolit Onufri, bekundete seine tiefe Trauer über den weiteren feindlichen Angriff auf die Stadt Odessa. Die Kathedrale sei ein Meisterwerk christlicher Architektur. Unter Stalin wurde das Gebäude aus dem späten 18. Jahrhundert schon einmal zerstört und Anfang der 2000er originalgetreu wiederaufgebaut. Moskau dementiert, dass eine russische Rakete für die aktuellen Schäden an der Kathedrale verantwortlich sei. Während in Berlin gestern noch in ausgelassener Stimmung der Christopher Street Day gefeiert wurde, sorgte der Kuss zweier Musiker in Myanmar für den Abbruch eines Musikfestivals durch die Behörden. Ausgetauscht wurde der am Freitagabend zwischen Matt Healy, dem Frontmann der britischen Rockband The 1975, und seinem Bassisten. Zuvor hatte der Sänger die Haltung des Landes gegenüber Homosexuellen kritisiert. Der Band wurden weitere Auftritte vor Ort verboten. Heute sagte sie selbst auch ihre kommenden Auftritte in Indonesien und Taiwan ab. In Malaysia wird Homosexualität mit bis zu 20 Jahren Haft und Prügelstrafen geahndet. In Indonesien ist sie zwar nicht strafbar, aber nach wie vor ein großes Tabu. Schon bei vergangenen Konzerten nutzte Healy seine Bühne für den Protest für queere Rechte, etwa 2019, als er einen männlichen Fan in den Vereinigten Arabischen Emiraten küsste.
Die Kulturmeldungen waren das mit Lina Fuhrmann am Ende dieser Ausgabe von Kultur heute. Nach uns die Nachrichten, dann die Informationen am Abend. Themen dort sind unter anderem die Wahl in Spanien und die Wahlbeteiligung sowie die Beratungen zu Teilen der Justizreform in Israel. Einen guten Abend wünscht Ihnen Michael Köhler.